7 Tage Deutschland hier, der Wochenend-Podcast der AfD mit unseren Themen der Woche. Feser weiter unter Druck. EU-Bürger migrationskritischer als gedacht. Kreistagsfraktion in Celle mit vorbildlichem Antrag. Glückwunsch dem neuen Vorsitzenden der AfD in NRW. Nord Stream 2 als Druckmittel und wie schon morgen bei uns deswegen das Licht ausgehen könnte. Außerdem Erfolg an der frischen Luft, Schlappe für Polizei und Altparteien, Spaziergänge verbieten widerspricht dem Grundgesetz und der schweigende Olaf bei Präsident Biden. Das alles jetzt in 7 Tage Deutschland, dem Wochenend-Podcast der AfD. Am Mikrofon ist Detlef Frier. Und über den Washington-Besuch des linksgelben Kanzlers rede ich jetzt sofort mit AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla. Und Tino Chrupalla erreichen wir jetzt in Sachsen in seinem Wahlkreis in Görlitz. Herr Chrupalla, guten Tag und gleich die erste Frage. Was hat denn Olaf Scholz auf Sie in Washington für einen Eindruck gemacht?
Naja, mein erster Eindruck, den ich so hatte, war ein bisschen erstaunlich, dass Olaf Scholz, also der deutsche Bundeskanzler, dort Englisch spricht mit Joe Biden. Das hat mich schon ein bisschen verwundert. Aber ansonsten ist es natürlich erstmal begrüßenswert, dass es dort einen Antrittsbesuch auch in Amerika gibt. Ist auch ein Bündnispartner und dass man sich natürlich auch zu diesen Dingen, auch wie man vor allen Dingen in Russland den Konflikt friedlich lösen kann, dorthin fährt und dass man sich austauscht. Das fand ich erstmal positiv. Man muss ja auch mal was Positives dazu sagen.
Die amerikanische Seite, sagen wir es mal, ganz freundlich und zurückhaltend, war ja gut auf den Besuch vorbereitet. Da wurde nicht viel verhandelt, da wurden vom älteren Herrn Biden schon die fertigen Manuskripte verteilt. Also zumindest was Nord Stream 2 angeht, da hatten wohl auch Sie nicht mitgerechnet, oder Herr Chrupalla?
Was mich natürlich absolut überrascht hat, inwieweit sich die Amerikaner rausgehangen haben, um auch selbst, ich sag mal, sich in diesen Konflikt eingemischt haben und auch die Sanktionen bereits schon auf den Tisch gelegt haben, also in Form von, dass sie Deutschland im Prinzip vorgeschrieben haben, dass Nord Stream 2 im Falle eines Angriffs Russlands, was ja überhaupt nicht zur Debatte steht und was in keinster Weise auch von vielen Militärexperten immer wieder verneint wird, dass der Nord Stream 2 sozusagen auf der Kippe steht oder überhaupt keine Grundlage mehr hätte zu bestehen. Und da frage ich mich wirklich, wie souverän ist eigentlich Deutschland, wenn man sich von Amerika das vorschreiben lässt? Also da hätte ich mir wesentlich mehr Widerspruch auch von unserem deutschen Bundeskanzler gewünscht.
Sie stellen die Frage der Souveränität in den Raum und das zu Recht. Verbinden wir das mit der Frage, inwieweit denn die beiden europäischen Verhandler, Deutschland und Frankreich, überhaupt noch das Zepter für eine diplomatische Lösung in der Hand halten?
Ja, das ist ein Stellvertreterkrieg. Ich sage mal so, dass hier sollte so schnell eigentlich der NATO-Russland-Rat wieder anberaumt werden. Das ist eigentlich der richtige Platz dafür, um solche Dinge auch auszudiskutieren, auf politischer genauso wie auf militärischer Ebene. Dort muss man sowas lösen. Und ich denke, da sollten alle so schnell wie möglich wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren, damit diese Eskalation, die ja von beiden Seiten auch ein Stück weit befeuert wird, mit Propaganda auf beiden Seiten, dass die beendet wird. Das muss uns allen Ziel sein. Es muss für alle das Ziel sein. Wir wollen Frieden in Europa und keine weitere Eskalation in diesem Konflikt.
Frieden in Europa, keine Eskalation. Wie bewerten Sie, Herr Chrupalla, in dem Zusammenhang das Gezerre um eine Sendelizenz für RT in Deutschland und die Abschaltung des deutschen Regierungssenders Deutsche Welle in Russland?
Naja, da muss man sich auch fragen, wieso das kam, richtig? Ich sage mal, sowas kommt von sowas. Also in Deutschland wurde RT Deutschland abgeschaltet, Russia Today abgeschalten und natürlich ist die Reaktion der Russen darauf, die Deutsche Welle abzuschalten. Und man muss auch wissen, wie sich mittlerweile die Deutsche Welle im Ausland, gerade in Russland, auch die letzten Jahre gezeigt hat. Sie hat das auch zum Beispiel offen zu Demonstrationen aufgerufen gegen Putin. Also das muss man sich vorstellen, das ist Propaganda pur, wo sich die Deutsche Welle mittlerweile im Ausland mit hinreißen lässt. Und deshalb, ja, ich finde es nicht gut, ganz klar, aber ich finde beides nicht gut. Deswegen sollte man wirklich die Pressefreiheit in allen Ländern gewährleisten. Und Deutschland zeigt ja immer gerne mit dem Finger auf andere Länder, aber im eigenen Land wissen wir alle, wie es hier um die Pressefreiheit steht, wie hier reglementiert wird, ausgeschlossen wird und eben auch abgeschalten. Das gehört leider zur Wahrheit dazu.
Die Pressefreiheit liegt da nieder und auch der Wirtschaft geht es in Deutschland nicht gut, gerade der im Osten des Landes. Und das aktuelle Säbelrasseln auf beiden Seiten macht es für unsere Unternehmen ja auch nicht einfacher.
Absolut. Und wir leiden ja gerade in Ostdeutschland unter den Wirtschaftssanktionen schon seit Jahren, die ja jedes Jahr weiter angefacht werden und weiter ausgebaut werden. Und deswegen, hier muss wieder Dialog mit Russland her. Wir brauchen Russland natürlich auch als kostengünstiger und sicherer Energieversorger, was die Gaspipeline Nord Stream 2 zum Beispiel angeht, um auch die Preise und auch die Energiesicherheit in Deutschland zu gewährleisten. Und deswegen muss diese Kriegstreiberei und ich sage es ganz bewusst, Kriegstreiberei vor allem von den Grünen aufhören. Hier müssen die Menschen und endlich wieder die Perspektive bekommen, dass wir mit Russland einen Partner haben, der uns auch in Krisenzeiten, selbst im Kalten Krieg, zuverlässig mit Gas versorgt hat. Und ich denke, das ist Grundvoraussetzung für Frieden in Europa, dass man auch hier das Wirtschaftliche und das Politische ein Stück weit trennt.
Sagt AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla. Die Lage rund um die Ukraine und die Gaspipeline Nord Stream 2 als Druckmittel sind noch einmal unser Thema hier in 7 Tage Deutschland. Im zweiten Teil nach unseren Nachrichten, dann reden wir mit dem AfD-Außenpolitiker Joachim Wundrak. 7 Tage Deutschland hier aus Berlin, die wichtigsten Themen dieser Woche bei uns im AfD-Podcast. Die Suchmaschine Google hat, viele wissen das, eine Nachrichtensuchfunktion. Da können Sie sich die wichtigsten Nachrichten über ein Thema täglich nach Hause liefern lassen, zum Beispiel über die AfD. Da finden Sie dann Meldungen über unsere Spitzenpolitiker aus Bund und Bundestagsfraktion, manchmal Nachrichten aus den Landesverbänden, aber nur höchst selten aus einer Kreistagsfraktion. Die Kreistagsfraktion in Celle hat das jetzt geschafft mit einem möglicherweise richtungsweisenden Antrag. Die fordert nämlich den Kreis auf, für Celle die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die ja ab März kommen soll, auszusetzen. Der Fraktionsvorsitzende Jens Brockmann ist jetzt zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Brockmann.
Guten Tag.
Was sind denn Ihre Hauptkritikpunkte an der Impfpflicht für Pflege- und Gesundheitseinrichtungen?
Ja, ganz allgemein lehnen wir ja die Impfpflicht insgesamt ab. Und deshalb gilt das selbstverständlich auch für die Mitarbeiter, die in den entsprechenden Einrichtungen leben. Die Impfpflicht greift in unverhältnismäßiger Weise in die Grundrechte der Bürger ein. Und die Menschen, die in diesen Einrichtungen leben, sind natürlich genauso Bürger wie alle anderen auch und haben dementsprechend die gleichen Grundrechte. Und ja, deswegen müssen auch diese Rechte geschützt werden. Und wir als AfD, als die Oppositionspartei in Deutschland, die sich diesen Regelungen entgegensetzt, tut das natürlich auf allen Ebenen, auf alle erdenkliche Weisen.
Sie haben es eben schon kurz angesprochen. Welche detaillierten Begründungen haben Sie denn für Ihren Antrag im Antrag mitgeliefert?
Also wenn man sich mal auf die Argumentation der Gegenseite einlässt, die begründet diese Impfpflicht ja dadurch, dass die Bewohner der Einrichtung geschützt werden sollen vor Ansteckung durch das Personal. Dazu muss man sagen, dass die aktuell verfügbaren Impfstoffe, die aktuell alle nur eine vorläufige Zulassung haben, gar keine sterile Immunität bieten. Das heißt, auch jemand, der geimpft ist, kann ansteckend sein. Das RKI selber sagt momentan, dass es überhaupt nicht quantifizierbar ist, wie bei der Omikron-Variante, die ja momentan vorherrschend ist, ob es dort überhaupt einen zusätzlichen Schutz vor Ansteckung gibt durch die Impfung. Dementsprechend macht das Gesetz auch schon in der internen Argumentation gar keinen Sinn. Des Weiteren muss man ja auch bedenken, dass wenn jetzt Leute abwandern, weil sie sich eben dieser Impfpflicht entziehen wollen, aus den entsprechenden Berufen, wir ein Problem haben, dass gar nicht mehr genug Personal zur Verfügung steht in den Einrichtungen, wodurch auch wieder die Bewohner der Einrichtungen leiden. Auch deren Menschenwürde ist gefährdet, wenn sie nicht mehr ordnungsgemäß gepflegt werden können. Das heißt, man hilft diesen Menschen überhaupt nicht, sondern man schadet ihnen. Das heißt, dieses Gesetz ist eigentlich von vorne bis hinten Nonsens. So klar muss man das sagen. Des Weiteren ist es so, dass wir davon ausgehen, dass die Gesundheitsämter aktuell so belastet und überlastet sind, dass sie gar nicht in der Lage sind, dieses Gesetz vernünftig umzusetzen. Also wir hören immer wieder von Bürgern, dass sie telefonisch zum Beispiel beim Gesundheitsamt bei uns gar nicht mehr durchkommen. Das ist kein Vorwurf an die Menschen, die dort arbeiten. Die sind sicherlich hochbelastet in dieser Zeit, zeigt aber, dass gar keine zusätzlichen Kapazitäten da sind, dieses Gesetz überhaupt umzusetzen.
Ist denn, Herr Brockmann, das etwas, was tatsächlich auf Kreisebene entschieden und somit auch verhindert werden kann? Sind da tatsächlich die Kreisgesundheitsämter zuständig?
Für die Durchführung sind sicherlich die Kreisgesundheitsämter zuständig. Und es ist so, natürlich können wir auf Kreisebene dieses Gesetz nicht rückabwickeln. Deswegen fordern wir ja auch nur die Aussetzung der Umsetzung. Abgeschafft muss das Gesetz im Bundestag werden, da wo es auch beschlossen wurde. Nichtsdestotrotz ist es so, man spricht ja hier, es haben ja schon einige Bundesländer, Bayern und das Saarland gesagt, dass sie es auch aussetzen wollen. Da gibt es die Debatte um die sogenannte Bündnistreue. Das heißt, die Länder und die Kommunen sind dem Bund gegenüber zur Treue verpflichtet. Dieses Treueverhältnis gilt aber beidseitig. Das heißt, auch der Bund ist verpflichtet, Gesetze so zu gestalten und durchzuführen, dass sie überhaupt für die Länder und Kommunen umsetzbar sind, ohne dass es zu großen Schäden kommt. Ich habe ja schon gesagt, natürlich ist es ein großer Schaden, wenn Menschen nicht mehr vernünftig gepflegt werden können, weil das Personal knapp wird, zum Beispiel. Oder wenn eine Verwaltung gar nicht in der Lage ist, ein Gesetz durchzusetzen. Das heißt, hier hat aus meiner Sicht der Bund den Fehler gemacht und die unteren Ebenen können jetzt nur versuchen, das Beste draus zu machen. Aus unserer Sicht ist das Beste, einfach erstmal zu sagen, wir setzen das nicht um. Punkt.
Haben Sie denn einen Gegenvorschlag? Was müsste jetzt anstelle einer Impfpflicht gemacht werden?
Ja, ganz allgemein zum Thema Pflege. Ich meine, über den Pflegenotstand reden wir ja schon lange, bevor es Corona gab. Da kann man sicherlich sehr viel tun, hat allerdings mit der aktuellen Situation nicht so viel zu tun. Aus meiner Sicht ist es so, dass die allgemeinen Schutzmaßnahmen, die vor Ansteckung dienen, also Hygienemaßnahmen, Desinfizierung, auch Testen von Bewohnern oder Personal, sind absolut in Ordnung. Das kann man machen. Eine Impfpflicht ist überhaupt nicht verhältnismäßig.
Abschreiben macht man ja eigentlich nicht, aber würden Sie sich denn in diesem Fall über Nachahmer freuen? Wenn beispielsweise alle Kreistagsfraktionen in Deutschland ihren Antrag stellen würden, dann wäre das ja ein sehr deutliches Zeichen.
Also wir haben tatsächlich auch schon die erste Kreistagsfraktion in Niedersachsen, in Diepholz, die einen gleichlautenden Antrag gestellt hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele Kreistagsfraktionen das auch machen. Allein um ein Zeichen zu setzen. Wir senden damit auch ein Zeichen an die Menschen, die jetzt in diesen Bereichen arbeiten und jetzt schon von einer Impfpflicht betroffen sind, die ja nach dem Willen der Altparteien in Zukunft auch alle Bürger treffen soll, dass wir an deren Seite stehen, dass wir diese Menschen stark machen, dass wir uns hinter sie stellen, als AfD, als die Oppositionspartei in Deutschland auf allen Ebenen, auch in den Kommunen, sind wir der Vertreter der Rechte, der Grundrechte dieser Menschen. Dementsprechend würde ich mich sehr freuen, wenn sich viele Kreistagsfraktionen anschließen würden, damit es überall im ganzen Land die Menschen mitkriegen, wer die Partei ist und die Politiker, die an der Seite der Bürger stehen.
Dann machen wir das so, Herr Brockmann. Wir rufen zum Mitmachen auf und verlinken als Orientierung für alle Ihren Antrag in der Beschreibung dieses Podcasts. Wann wird Ihr Antrag abgestimmt?
Der steht heute auf der Tagesordnung des Kreisausschusses. Erst einmal, wir haben ja einen Dringlichkeitsantrag gestellt, weil die Zeit knapp wird, muss darüber abgestimmt werden, ob dieser Antrag dringlich ist. Dafür brauchen wir 2/3. Und dann würde, wenn er dringlich ist, dieser Antrag gleich behandelt werden.
Dann dafür gutes Gelingen. Und halten Sie uns bitte auf dem Laufenden. Jens Brockmann, AfD-Fraktionsvorsitzender im Zeller Kreistag. Seine Fraktion will mit einem Antrag die einrichtungsbezogene Impfpflicht stoppen und ruft alle AfD-Kreistagsfraktionen in Deutschland auf, dabei mitzuziehen. Vielen Dank und einen herzlichen Gruß nach Celle.
So ja, vielen Dank.
7 Tage Deutschland hier, unser wöchentlicher Podcast aus dem Herzen Berlins. Und da holen wir jetzt Stefan Brandner zu uns, zweiter parlamentarischer Geschäftsführer unserer Bundestagsfraktion und der stellvertretende Bundessprecher der AfD. Schönen guten Tag, Herr Brandner.
Hallo Herr Frier, aus dem Herzen Geras, also der Gewinnerstadt heute mal.
Die Gewinnerstadt. Wir müssen uns, Herr Brandner, mal wieder mit Nancy Faeser beschäftigen. Nach ihrer Intronisierung als Innenministerin fanden wir die Dame irgendwie noch lustig. Sie entsinnen sich wegen ihres spacigen Namens, der so ein bisschen an Raumschiff Enterprise erinnert hat. Inzwischen ist aber offensichtlich Schluss mit lustig, denn die SPD-Frau hat sich als Ministerin mit extrem starker politischer Schlagseite erwiesen. Nochmal ganz kurz die Geschichte, Herr Brandner. Die Dame hat für eine Postille erwiesener Linksextremisten und Verfassungsfeinde geschrieben und sich offensichtlich auch sehr gern in deren Umfeld bewegt.
Ja, ich meine, Frau Faeser ist ja bisher nicht durch gute Ideen aufgefallen. Es war ja diese unsäglichen Ideen, die sie ausgebreitet hat zur Migration, also noch mehr Migration sollte stattfinden. Und jetzt poppte dieses Thema auf, was Sie erwähnt haben, Herr Frier, dass Frau Faeser tatsächlich in so einer linksextremistischen Postille da ihre Ideen zum Besten gegeben hat. Und das ist natürlich eine Sache. Es ist nicht verboten, für linksextremistische Postillen zu schreiben, aber eine Bundesinnenministerin, für die gelten natürlich ganz andere Maßstäbe. Und sowas disqualifiziert die Frau, die müsste meines Erachtens sofort von Olaf Scholz entlassen werden.
Es gab ein bisschen Stress. Die Zeitung Junge Freiheit hatte das aufgedeckt und veröffentlicht. Faesers Reaktion darauf war ähnlich ungeschickt. Sie twitterte, sie habe immer klare Kante gegen Rechtsextremismus und alle Feinde der offenen Gesellschaft gezeigt und sie werde das auch weiterhin tun. Das taugt ja wenig als Entschuldigung oder als Distanzierung. Das zeigt umso mehr, dass politische Neutralität für sie doch eher ein Fremdwort ist, oder?
Völlig richtig. Also es müsste eigentlich für jeden klar sein, genau wie es in der Alternative für Deutschland jedem klar ist, dass jegliche Art von Extremismus zu bekämpfen ist. Und wir hatten ja schon bei der letzten Bundesregierung eine ziemlich rechte Schlagseite, sag ich mal. Da wurde also alles Mögliche im Krampf gegen rechts, so nenne ich das bewusst immer, getan. Und Linksextremismus und islamistischer Extremismus, der, was die Zahlen angeht, weitaus schlimmer ist, ein Vielfacher schlimmer als Linksextremismus und Rechtsextremismus in Deutschland zusammen. Also da war schon eine Schlagseite da. Und Frau Faeser macht das Gleiche jetzt. Also Scholz hat sich da, ich muss es mal so deutlich sagen, so eine Quotenfrau aus dem linksextremistischen Lager an Land gezogen, die schon aus Hessen kommt, die Lobby, ne? Die sich da also durch irgendwelche Krampf gegen Rechtsparolen profiliert hat aus Sicht derjenigen, die sie gestützt haben. Also Qualifikation, fachliche Eignung stellen wir bei Frau Faeser nicht ansatzweise fest. Also in Deutschland, wir stellen fest, Gesinnung ist wesentlich wichtiger als Qualifikation oder fachliche Eignung. Und mit Frau Faeser hat man da so eine Aktivistin jetzt an die Spitze des Bundesinnenministeriums gehievt, die da nichts verloren hat. Im Gegenteil, die gehörte eigentlich, wenn der Verfassungsschutz seinen Auftrag ernst nehmen würde, beobachtet.
Wir haben in der vergangenen Woche die Hörer von 7 Tage Deutschland schon mal befragt. Als Ministerin nicht tragbar war das einhellige Votum unserer Hörer. Würden auch Sie so weit gehen, Herr Brandner?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, der Verfassungsschutz ist ja, sagen wir mal, höchst umstritten. Er wird instrumentalisiert in Deutschland, überwiegend im Krampf gegen Rechts. Das hat nichts mit dem eigentlichen Auftrag zu tun, wehrhafte Demokratie, also ich sag mal Bestrebungen, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Kern mit Gewalt angreifen. Dafür wäre der Verfassungsschutz richtig aufgehoben und positioniert, aber der beschäftigt sich ja seit Jahren überwiegend mit legaler Opposition und versucht, die am Gesetz vorbei zu diskreditieren. Und dieser Verfassungsschutz, der hat jetzt ein einziges Mal gesagt, oh Mensch, da ist eine, der bayerische Verfassungsschutz, ne? Da ist eine Gruppierung, diese linksextremistische Vereinigte Opfer des Nationalsozialismus oder irgendwie sowas. Und der traut sich da mal ein bisschen gegen links was zu machen. Und dann outet sich sozusagen die Bundesinnenministerin als Dienstherrin des Bundesverfassungsschutzes und sympathisiert mit so einer Linksextremistentruppe. Also was ich damit sagen will, ist, der Verfassungsschutz ist sowieso schon extrem in eine Richtung ausgerichtet, also was nicht andersweise von dem gedeckt ist, was er machen soll. Und sobald er jetzt versucht, auf der linksextremistischen Seite ein bisschen was zu machen, kriegt er wahrscheinlich demnächst einen auf die Finger von Frau Faeser, die fest in diesem Wurzelwerk der Linksextremisten gefangen ist. Und das geht nicht. Das ist ein Zeichen nach außen an den Verfassungsschutz, was untragbar ist.
Faeser hat vermutlich wegen mangelnder Erfahrung auf der großen politischen Bühne gleich zu Anfang ihrer Amtszeit gezeigt, wie sie wirklich denkt und wie sie wirklich vorhat zu handeln. Guter Extremismus, böser Extremismus. Extremismus, der ihre politischen Ziele unterstützt und Extremismus, der ihr politisch gefährlich werden könnte. Bei dem einen guckt man weg und des anderen Bekämpfung macht man zum einzigen Ziel. Sollte sie nun doch noch, zumindest medial, umsteuern und das Lied der Neutralität anstimmen wollen, könnte man dieser Frau überhaupt noch glauben?
Nein, also was sie da gemacht hat, das war ja vor ihrer Amtszeit, das macht die Sache ja auch nicht besser, ne? Jetzt hat sie sich in ihrer Amtszeit so tölpelhaft versucht, da zu entschuldigen. Irgendwie, also die Möglichkeit ist vertan. Alles andere, was jetzt noch von ihr käme, ist doch offensichtlich darauf gemünzt, im Amt zu bleiben. Und ich wage mal eine Prognose, Herr Frier, die bleibt doch im Amt, jeder bleibt im Amt. Wenn Personen wie Baerbock und Habeck und ich weiß nicht, wer überhaupt ins Amt gekommen sind, dann wird Scholz so eine Null wie Faeser nicht ohne weiteres entlassen. In Deutschland hat das keinerlei Konsequenzen, wenn man sich im Amt in der richtigen Seite vertut. Ich sag mal, ein Bundesinnenminister, der vor Jahrzehnten mal in einer rechtsextremistischen Postille irgendwas veröffentlicht hätte, der wäre sofort am Ende gewesen. Bei den Linken, da werden alle Augen zugedrückt. Ich vermute mal, da gibt's auch nicht keine besseren Personen. Von daher, Prognose ist, sie bleibt im Amt und sie wird noch viel Schaden in Deutschland anrichten.
Nicht tragbar und peinlich das Votum von Stefan Brandner über SPD-Innenministerin Faeser. Das ist ja eine Marke, unter der nicht nur diese Ministerin der Scholz-Regierung laufen kann. Könnte man das verallgemeinern und auf das gesamte Kabinett Scholz ausweiten?
Ja, da mag es doch die ein oder andere vernünftige Person sein, geben, wobei mir da keine einfällt. Aber ich hatte Ihnen ja schon mal gesagt, also Eignung und Qualifikation spielen gar keine Rolle. Die Gesinnung muss richtig sein. Und dann kann man in der Bundesrepublik im Jahr 2022, wenn man auf Altparteien-Ticket unterwegs ist, alles werden. Das ist schade. Das schadet unserem Ansehen in der Welt massiv. Und das diskreditiert auch die Altparteienpolitik in Deutschland.
Sagt der zweite parlamentarische Geschäftsführer unserer Bundestagsfraktion und der stellvertretende Bundessprecher der AfD, Stefan Brandner, bei uns in 7 Tage Deutschland. Herr Brandner, vielen Dank.
Herr Frier, uns allen ein schönes Wochenende.
7 Tage Deutschland, Sie hören den Wochenend-Podcast der AfD. Was ist los in den Landesverbänden? Was ist los in den Landtagsfraktionen? In allen 16 davon in der Bundesrepublik? Das schauen wir uns jetzt an in unseren Nachrichten aus den Ländern, schnell und kompakt zusammengefasst. Sachsen, vermeintlich rechter Brandanschlag in Chemnitz. Kretschmer sollte sich entschuldigen. Diese Woche begann der Prozess gegen den mutmaßlichen Brandstifter Ali Tulasoglu. Das Gericht wirft dem Türken vor, sein Restaurant selbst angezündet zu haben. Das Mangal brannte 2018 in Chemnitz aus. Tulasoglu ging es wohl nur darum, die Versicherungssumme zu kassieren. Dabei soll er auch den Tod von 15 Hausbewohnern in Kauf genommen haben. Der Angeklagte machte damals allerdings vermeintliche Rechtsradikale für die Tat verantwortlich und gab vor, Chemnitz aus Sicherheitsgründen verlassen zu wollen. Daraufhin besuchte Ministerpräsident Kretschmer das ausgebrannte Lokal. Vor Ort bestärkte der CDU-Mann das Narrativ vom ausländischen Opfer und rechten Täter. Der Chemnitzer AfD-Landtagsabgeordnete Dr. Volker Dringenberg erwartet von Kretschmer nun eine Entschuldigung an alle Chemnitzer. Dieser habe den Eindruck verstärkt, Chemnitz sei eine rechtsradikale und ausländerfeindliche Stadt. Diese Vorverurteilung habe Chemnitz und ganz Sachsen großen Schaden zugefügt. Hamburg, deutsche Sprache an Schulen auf dem Rückzug. Auf der Landespressekonferenz hat Hamburgs Schulsenator Rabe Zahlen für das Jahr 2021 und 2022 vorgestellt. Die Entwicklung an den Hamburger Schulen ist besorgniserregend. Der Hamburger AfD-Fraktionsvizechef und schulpolitische Sprecher Dr. Alexander Wolf sagte uns dazu:
Deutlich mehr Klassenwiederholungen und weniger Ausbildungsplätze für Berufsschüler. Hier offenbaren sich weitere Folgen einer gescheiterten Corona-Politik. Daneben wird der kontinuierliche Anstieg bei Schülern mit Migrationshintergrund, fast 52%, spürbare Folgen für die Integration haben. Mit großer Sorge sehen wir, dass der Anteil der Schüler mit nicht deutscher Muttersprache auf rund 29% gestiegen ist. Im Schuljahr 2012-13 lag der Anteil noch bei 21%. Die deutsche Sprache befindet sich auf dem Rückzug und Rot-Grün schaut zu. Hier sind umfassende Anstrengungen nötig, damit Integration überhaupt gelingen kann.
Mecklenburg-Vorpommern. Hohe Spritpreise schädigen die Wirtschaft. Umsatzsteuer muss gesenkt werden. Während Diesel und Benzin in Deutschland immer teurer werden, sinken die Preise im benachbarten Polen immer weiter. Der Grund? Polen senkt radikal die Steuern. Der finanzpolitische Sprecher der AfD-Fraktion Mecklenburg-Vorpommern, Martin Schmidt, meint, der große Preisunterschied an den Zapfsäulen sei ein Problem für die deutsche Wirtschaft, vor allem in den Grenzregionen. Laut Industrie- und Handelskammer berichten Tankstellen von einem Kundenrückgang von bis zu 70%. Es werde, so Schmidt, aber nicht lange dauern, bis sich das Preisgefälle auch auf weitere Bereiche der Wirtschaft auswirke. So könnten grenznahe polnische Transportunternehmen ihre Dienstleistungen jetzt deutlich günstiger anbieten als deutsche. Es sei von großer Dringlichkeit, dass die Umsatzsteuer auf Kraftstoffe auch bei uns gesenkt werde, damit die deutsche Wirtschaft keinen nachhaltigen Schaden nimmt. Sachsen, AfD-Anfrage enthüllt. Über die Hälfte der Abschiebungen scheitern. Allein im vierten Quartal 2021 scheiterten 243 Abschiebungen aus Sachsen. Die meist abgelehnten Asylbewerber tauchten einfach unter oder randalierten im Flugzeug. Lehnt die Fluggesellschaft die Beförderung ab, ist die Abschiebung vorbei. Insgesamt leben fast 15.000 Ausreisepflichtige im Freistaat. Und es könnten künftig noch weniger abgeschoben werden. Sebastian Wippel, innenpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Dresdner Landtag, informierte in dieser Woche darüber, dass die Regierung diskutiere, keine nächtlichen Abschiebungen mehr vorzunehmen. Sebastian Wippel.
Von den wenigen Abschiebeversuchen in Sachsen sind auch noch über die Hälfte erfolglos. In vielen Fällen tauchen die Ausreisepflichtigen unter oder widersetzen sich im Flugzeug. Das ist ein Angriff auf unseren Rechtsstaat und dem muss die Landesregierung endlich Einhalt gebieten. Wenn aktuell die Regierung diskutiert, keine nächtlichen Abschiebungen mehr vorzunehmen, geht das allerdings in die falsche Richtung. Natürlich ist es schwierig, zum Beispiel georgische Familien mit Schulkindern erst nach vielen Jahren Aufenthalt abzuschieben. Die Schuld dafür liegt aber bei der Regierung. Die Ausreisepflicht muss endlich schneller durchgesetzt werden und illegale Einwanderer aus sicheren Staaten wie Georgien dürfen überhaupt keinen Asylantrag mehr stellen.
Und soweit unser wöchentlicher Nachrichtenüberblick aus den Landtagsfraktionen und den Landesverbänden der AfD. Wir informieren über alles auch tagesaktuell bei uns im Netz auf afdkompakt.de und unseren Seiten bei Facebook, Telegram und neu bei Getter. Hier ist 7 Tage Deutschland. Links-Gelb dreht Atom- und Kohlekraftwerke ab und setzt ausschließlich auf sogenannte Erneuerbare, auf Wind- und Solarenergie. Damit würde in Deutschland allerdings in einer windstillen Nacht die Stromversorgung zusammenbrechen. Aus Gas könnten wir noch Strom machen, aber das muss erstmal aus Russland nach Deutschland kommen, über die neue Pipeline Nord Stream 2. Doch US-Präsident Biden hat sich unsere Pipeline jetzt sozusagen unter den Nagel gerissen. Beim Scholz-Besuch in Washington machte Biden keinen Hehl daraus, dass er die Pipeline als Druckmittel gegen Moskau einsetzen wird. Dann werden wir das beenden, sagt Biden wörtlich. Und die Deutschen werden gar nicht erst gefragt? Über Nord Stream 2 und die außenpolitische Bedeutung jetzt Hauptstadtreporter Tobias Weber im Gespräch mit AfD-Außenpolitiker Joachim Wundrak.
Herr Generalleutnant AD Joachim Wundrak, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss für die AfD im Deutschen Bundestag. Sie sind in Ihrem Dienst mit der Bundeswehr weltweit rumgekommen, haben viel erlebt. Es geht nicht immer um das, wie es dann so dargestellt wird. Bei Nord Stream 2 zum Beispiel geht es nicht nur um eine Gasleitung. Es ist doch nicht nur ein wirtschaftliches Projekt.
Natürlich sind die Interessen von Polen und insbesondere der Ukraine berührt, wenn die bestehende Gasleitung dadurch entlastet wird und die Durchleitungskosten nicht mehr in Rechnung gestellt werden können. Das sind natürlich auch immense wirtschaftliche Größenordnungen. Wir stellen allerdings fest, dass Nord Stream 2 mittlerweile zum Spielball auch der US-Innenpolitik geworden ist und damit auch Deutschland. Das ist jetzt weit ab von der eigentlichen wirtschaftlichen Bedeutung, obwohl natürlich im Hintergrund auch US-wirtschaftliche Interessen schwingen, um Liquid Gas zu verkaufen. Aber derzeit, denke ich, überwiegt der geopolitische Teil in der Auseinandersetzung Russland-Ukraine und natürlich auch insgesamt mit der westlichen Welt. Das heißt, dass das Interesse, Gas zu verkaufen, hier hinter den geopolitischen Interessen zurücksteht. Russland mit Präsident Putin hat deutlich und klar gemacht, dass es ihm in erster Linie und vor allen Dingen um die Verhinderung der Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO geht und nicht so sehr um das Gasgeschäft.
Das heißt aber umgekehrt auch, die Ukraine ist fest im Blickfeld der NATO als zukünftiger Partner.
Die NATO ist hinsichtlich der Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO nicht so geschlossen, wie sie es gerne wäre. Wenn ich mich richtig erinnere, war es Anfang der 2000er der Präsident Bush, der der Ukraine und auch Georgien die Mitgliedschaft in der NATO versprochen hatte. Allerdings auf dem Gipfel 2008 hat die NATO diesen Entscheid nicht treffen können, weil Deutschland und Frankreich sich dagegen gewehrt haben. Und es wurde eine Kompromissformel gefunden, die das in die Zukunft transferiert. Und ich denke, die Situation ist nach wie vor so, dass die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO von Mitgliedern sehr unterschiedlich bewertet wird.
Die ukrainische Führung hat auch von Deutschland Waffenhilfe gefordert. Sollte die Bundesregierung dem nachkommen?
Also in der Frage der Waffenlieferung an die Ukraine bin ich deutlich und klar auf der Position auch der Bundesregierung. Wir sollten in der jetzigen Phase keine offensiven und keine letalen Waffen an die Ukraine liefern. Das wirkt eskalatorisch und richtet den Blick immer mehr auf die militärische Auseinandersetzung, die ja in erster Linie verhindert werden soll. Von daher sollte der Schwerpunkt wirklich sein, stille und auch vernünftige, offene Diplomatie als Schwerpunkt auf allen Ebenen jetzt in die Waagschale zu werfen, um hier eine Deeskalation zu erreichen, weil Waffenlieferungen bringen auch der Ukraine jetzt nicht den vordergründig erwarteten Vorteil, die Überlegenheit, wenn man die Größenordnungen und auch die qualitative Ausrüstung der Armeen betrachtet, liegt dermaßen auf Vorteil auf die russische Armee, sodass auch hier Waffenhilfen nichts wesentlich ändern werden, sondern im Gegenteil eskalatorisch wirken.
Vielen Dank für die Einschätzung. Joachim Wundrak, 3-Sterne-General AD der Bundeswehr und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages für die AfD.
7 Tage Deutschland. Wir haben ja in der vergangenen Woche schon kurz darüber berichtet. Eine Studie hat EU-Bürger in 10 Staaten zum Thema Migration befragt, in Auftrag gegeben unter anderem von der AfD-Delegation im EU-Parlament. Die Ergebnisse sind durchaus vielschichtig, zeigen aber eine ganz klare Linie auf. Eine Mehrheit der Bürger unterstützt, nicht nur in Deutschland, die Positionen der AfD. Mit dem frisch gewählten Chef der AfD-Delegation im Brüsseler Parlament, Dr. Nikolaus Fest, wollen wir jetzt einige besonders deutliche Umfrageergebnisse ansehen. Herr Fest, Altmedien und Altparteien singen gemeinsam das Lied der Bereicherung in puncto Migration. Ihre Studie hat schonungslos aufgedeckt, wie weit Bürger und Altparteien in dem Punkt aber auseinander sind.
Die meisten deutschen Politiker von CSU bis Grün-Links sehen in Migration ausschließlich eine Bereicherung. Die Bevölkerung hat da einen völlig anderen Blick. Nur 16% der Deutschen glauben, dass Migration keine nachteiligen Auswirkungen auf ihr Land habe. 84% sind anderer Ansicht. Ähnlich ist es in Frankreich, Österreich, Holland, Schweden. In Polen und Ungarn sind sogar 90% der Ansicht, Migration sei nachteilig, obwohl in beiden Ländern kaum Muslime leben. Eine Politik, der 80% oder mehr der Bevölkerung skeptisch bis ablehnend gegenübersteht, ist eine Politik gegen das Volk.
Eine Politik, die es so also nie geben dürfte. Denn ein Politiker, der den Willen des Volkes ignoriert, ist sicherlich kein Volksvertreter mehr. Der handelt im eigenen Interesse oder im schlimmsten Fall im Interesse derer, die nichts Gutes für unser Land und den Kontinent im Schilde führen. Eine der wichtigsten Fragen ist die Frage der Migrationskosten. Milliarden über Milliarden. Doch wie viele es genau sind, das ist, Herr Fest, kaum herauszufinden.
Weil fast alle europäischen Regierungen die tatsächlichen Kosten seit Jahren durch Buchungstricks verschleiern oder sie gar nicht erst erheben. Auch die Medien tun hier viel zu wenig. Eben deshalb fühlen sich die Bürger völlig unzureichend informiert. 68% der Spanier, 66% der Italiener, 62% der Österreicher und Ungarn und 60 bzw. 57% der Deutschen und Franzosen wünschen sich mehr Informationen zu dieser Frage, also fast immer 2/3 der Bevölkerung. Denn die Bürger ahnen, dass hier Intransparenz als Regierungsprinzip herrscht. Würden die wahren Kosten klar benannt, wie auch die dramatischen Folgen der lebenslangen Vollversorgung der meisten Migranten für den Sozialstaat, wäre diese Willkommenskultur augenblicklich vorbei.
Der stellvertretende AfD-Bundessprecher Stefan Brandner hat es vorhin ja schon hier im Podcast angesprochen. Innenministerin Faeser ist bisher nicht durch gute Ideen aufgefallen. Ganz im Gegenteil, fordert die unter Druck geratene SPD-Frau doch eine Verstärkung der Migration nach Europa.
Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser, SPD, hat sich kürzlich für die Verteilung von noch mehr Migranten aus Afrika, Afghanistan und der arabischen Welt auf die europäischen Staaten ausgesprochen. Bevor sie solche Vorschläge macht, sollte sie in unsere Studie zur Migration schauen. Dann wüsste sie, dass 45% der Deutschen, 55% der Polen, 53% der Österreicher und sogar 67% der Ungarn solche Kontingentregeln ablehnen. Kein Wunder, dass kein einziger Staat Fesers Vorschlag unterstützt hat. Denn kein Staat will, dass Brüssel entscheidet, wer wie viele Migranten aufnimmt.
Das alles Ergebnisse der INSA-Studie zur Migration in Europa. Wo Sie die herbekommen, auch hervorragend als Argumentationshilfe am Straßenstand oder in den bevorstehenden Wahlkämpfen geeignet, das steht in der Beschreibung dieses Podcasts. Da können Sie das PDF einfach runterladen. Nikolaus Fest, ich würde Sie noch um ein Fazit bitten, Herr Fest.
Fast 50% der Bürger in Deutschland sind der Ansicht, dass ihre Meinung zur Migration von den regierenden Parteien nicht berücksichtigt wird. Im Frankreich Präsident Macrons sehen das sogar fast 70% so, im sozialistischen Spanien 55%, im schwarz-grünen Österreich 56%. Deutlicher kann die Entfremdung zwischen Bürgern und Politik in einer der entscheidenden gesellschaftspolitischen Fragen kaum benannt werden. Die Politik der offenen Grenzen und der immer neuen Aufnahme von angeblichen Flüchtlingen ist ein Projekt linker Eliten, die die Wünsche und Interessen ihrer Völker außer Acht lassen.
Der frisch gewählte Vorsitzende der AfD-Delegation im Brüsseler EU-Parlament, Dr. Nikolaus Fest, bei uns in 7 Tage Deutschland. 7 Tage Deutschland, hier ist der Wochenend-Podcast der AfD aus Berlin. Wir gehen jetzt nach NRW. Unser Landesverband im größten deutschen Bundesland hat seit dem Wochenende einen neuen Vorsitzenden, den Mediziner Dr. Martin Vinzenz, den ich jetzt bei uns begrüßen darf. Herr Dr. Vinzenz, herzlichen Glückwunsch zur Wahl von uns allen hier in der Podcast-Redaktion.
Vielen lieben Dank. Es freut mich, mal wieder bei Ihnen sein zu können.
Herr Dr. Vinzenz, Ihre Wahl war ja keine sichere Sache. Sie sind ja nicht ohne Gegenkandidaten angetreten.
Das stimmt, aber das ist ja ein Stück weit auch das Gute an der AfD, dass sowas eben im Vorfeld nicht ausgemauschelt wird, sondern wir im besten Sinne da eben demokratische Entscheidungen treffen und sich jeder bewerben kann. Von daher bin ich da eigentlich ganz froh, dass es Mitbewerber gab, die sich auch für den Posten interessiert haben.
62% haben dann am Schluss für Sie gestimmt. Ein sehr deutliches Ergebnis. Damit sind auch Sie zufrieden?
Na klar, ich hatte einen starken Gegenkandidaten, das Mitglied des Bundestages Fabian Jacobi, ist sicherlich auch vielen bekannt, genießt eine große Beliebtheit in Nordrhein-Westfalen, auch bei der Mitgliederbasis. Von daher bin ich über das Ergebnis schon sehr stolz und freue mich auf die Aufgabe.
Wie haben Sie denn die Mitglieder überzeugt? Was war so der Kern Ihrer Bewerbungsrede?
Da ich ja als Mitglied des Landtags auch unterwegs bin und dort quasi das politische Tagesgeschäft so ein bisschen bearbeiten kann, suche ich meistens in den Reden zur Partei beziehungsweise dann bei den Parteifreunden so ein bisschen den metapolitischen Raum eher abzudecken. Und da ging es mehr um die Frage, warum man uns vielleicht in der Öffentlichkeit das ein oder andere Mal als den Bösen wahrnimmt, und habe mich da dem Ethikbegriff von Max Weber bedient, der vor allen Dingen der Verantwortungsethik. Also während Grüne vielleicht eher dazu neigen, eine Handlungsethik zu zeigen, also beispielsweise wenn ein Kernkraftwerk auf der anderen Seite der Welt wegen einem Tsunami zu Schaden kommt, in Deutschland sofort alle abzustellen, weil sie denken, das ist die richtige Handlung, fragen wir ja eher, was resultiert aus dieser Handlung. Und da sieht der AfDler vielleicht das ein oder andere Mal dann eher hinter die Handlung und was die Handlung mit sich bringt. Und dieses alte Sprichwort, gut gemeint ist nicht gut gemacht, das ist wahrscheinlich das, was hinter vielen unserer Handlungen dann wiederum steckt. Deswegen man uns das ein oder andere Mal als den Bösen darstellt, wobei, und das ist genau der zentrale Punkt, und das habe ich dann dargestellt, es ist nicht das Böse, sondern wir gucken eben darauf, was am Ende dabei rauskommt aus einer vielleicht schnellen Handlung, aus einer populären Handlung. Und wir sind eher diejenigen, die dann eben für ein gutes Ergebnis für Deutschland stehen. Und das muss nicht immer populär sein, aber ich glaube, das ist die erwachsenere Ethik, die wir da vertreten.
Zeigt das auch schon so ein bisschen auf, was sich mit dem neuen Vorsitzenden dann im Landesverband NRW ändern wird?
Genau. Ich habe mir einige sehr ambitionierte Dinge vorgenommen. Zum einen natürlich einige Satzungsänderungen, damit sich unser Verband noch weiter konsolidiert. Aber alles genau in diesem Sinne der Möglichkeit der Übernahme von Verantwortung. Also wir sind ja sicherlich in den meisten Landesverbänden noch ein bisschen davon entfernt, einfach weil sich die anderen Parteien auch schweren, in die Regierung zu kommen. Nichtsdestotrotz muss sich unsere Partei, glaube ich, genau darauf vorbereiten. Wir machen schon jetzt eine gute Oppositionsarbeit in allen Landtagen und im Bundestag. Aber der nächste Schritt ist es natürlich davon, wegzukommen und einen Schritt darüber hinaus zu gehen, also bereit zu werden, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist genau das Ziel, was ich die nächsten 2 Jahre verfolge, unsere Partei so weit in Stellung zu bringen, dass wir dann auch bereit dafür sind, gegebenenfalls jederzeit Verantwortung übernehmen zu können.
Sie sind ja selbst Abgeordneter des Düsseldorfer Landtages, gerade in Corona-Zeiten als gesundheitspolitischer Sprecher Ihrer Fraktion ganz besonders gefordert. Bleibt da überhaupt noch genug Zeit, dann den Landesverband zu leiten?
Ich würde es was andersrum formulieren. Ich habe jetzt über die letzten 2 Jahre ja eine recht hohe Schlagzahl an Auftritten und Terminen absolvieren müssen, aufgrund der Tatsache, dass Gesundheitspolitik so in den Fokus gerückt ist. Und es ist ja jetzt fast abzusehen, dass Corona vielleicht in den Sommermonaten dann nicht mehr so das Thema spielt, dass wir vielleicht dieses leidige Thema dann auch hinter uns lassen, sodass ich dann eher ja vielleicht fast in ein Beschäftigungsloch fallen würde, wenn ich dann nicht eine andere Aufgabe übernehme, sodass ich mich jetzt darauf freue, dass es dann nahtlos mit den langen Tagen weitergehen kann und ich mich dann anderen Aufgaben zuwenden kann. Und da freue ich mich eigentlich schon sehr drauf.
Sie übernehmen ja an einem neuralgischen Punkt. In fast genau 3 Monaten wählt NRW einen neuen Landtag. Übernehmen Sie da ein fertiges Konzept für den Wahlkampf oder gilt es, das jetzt erst noch zu stemmen?
Also ganz fertig ist es nicht, aber ich kann zum Glück auf ein Wahlkampfteam zurückgreifen, was auch schon vom letzten Vorstand auf den Weg gebracht wurde. Das sind Andreas Keit und unser Spitzenkandidat Markus Wagner in Nordrhein-Westfalen sind vor allen Dingen die Köpfe in diesem Wahlkampfteam. Die haben schon eine Vorarbeit geleistet. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam dann in die heiße Wahlkampfphase eintreten können und die vorbereiteten Konzepte dann finalisieren können, um dann wirklich einen starken Wahlkampf auch für NRW hinlegen zu können.
Dann wünschen wir Ihnen ein schnelles Einarbeiten, einen perfekten Start in den Wahlkampf und ein sehr gutes Ergebnis für die eigene Landtagskandidatur.
Vielen Dank.
Wir müssen bereit sein, Verantwortung zu übernehmen, sagt Dr. Martin Vinzenz, neuer Landesvorsitzender der AfD in NRW und auf dem besten Weg in den nächsten Düsseldorfer Landtag. Viel Glück dabei. Da dachte der CDU-Innenminister von Brandenburg wohl einen ganz tollen Kniff gefunden zu haben, damit montags in der Sport- und Unistadt Cottbus im Süden von Brandenburg nicht mehr so viele Leute spazieren gehen, ließ er die Polizei das Spazierengehen verbieten. So dreist wie Minister Stübgen war nicht mal die untergehende DDR. Selbst unter Honni und Mielke durfte man noch abends an die frische Luft. Und das machten in Cottbus zuletzt jeden Montag Tausende. Doch auch dieser irre Angriff der Altparteien auf die Bürger und ihre Freiheiten wurde jetzt kassiert. Schlichtweg verfassungswidrig sei das pauschale Spazierverbot, entschieden die Richter. Die nächste Schlappe für Stübgen. Es kommentiert der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, Dr. Christoph Berndt.
Es liest sich wie das Drehbuch für einen dystopischen Film. Am 26. Januar erließ die Brandenburger Polizeidirektion Süd eine Allgemeinverfügung, die vom 31. Januar bis zum 13. Februar alle unangemeldeten Spaziergänge in Cottbus untersagt. Die Verfügung gibt der Polizei die Handhabe, mit unmittelbarem Zwang gegen Spaziergänger vorzugehen. In Frage kommen Absperrungen, aber auch der Einsatz von Polizeipferden und Schusswaffen, so der lokale öffentlich-rechtliche Sender RBB am 29. Januar in einer Meldung über die Allgemeinverfügung. Den Hinweis auf einen möglichen Schusswaffengebrauch entfernte der RBB nach massiver Aufregung in den sozialen Medien. Aber dass ein solcher Hinweis überhaupt erst vermeldet werden konnte, lässt tief in die Gedankenwelt öffentlich-rechtlicher Redakteure blicken. Nun hat das Verwaltungsgericht Cottbus mitgeteilt, dass es bereits am 4. Februar in einer Eilentscheidung die Allgemeinverfügung für rechtswidrig erklärte. Zur Begründung heißt es, dass der in der Verfügung gegebene pauschale Verweis auf Verstöße gegen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske und Einhaltung des Mindestabstandsgebotes ohne Darlegung konkreter Einzelheiten nicht genüge und dass es angesichts des hohen Stellenwerts der Versammlungsfreiheit stets einer aktuellen Prognose zu den möglichen Infektionsgefahren aufgrund der tatsächlichen Corona-Fallzahlen bedürfe. Diese Entscheidung der Cottbuser Richter ist ein ermutigendes Lebenszeichen des Rechtsstaates, das bezeichnenderweise bei dem der CDU angehörenden Brandenburger Innenminister Michael Stübgen für Empörung sorgt. Stübgen gab sich vergangenen Mittwoch im Innenausschuss des Landtages als Auftraggeber der Allgemeinverfügung zu erkennen. Und damit ist offiziell, was jedermann ohnehin weiß, verantwortlich für die zunehmend harten Polizeieinsätze gegen Spaziergänger, für das Einkesseln, das Festsetzen, das Niederwerfen und für die Strafbescheide sind die Regierungen in den Ländern und im Bund. Sie haben kein Problem mit zivilem Ungehorsam, wenn es sich um Autobahnblockaden für den vorgeblichen Klimaschutz handelt, wie unlängst in Berlin. Aber den stillen und friedlichen Protest der Spaziergänger wollen sie mit allen Mitteln unterdrücken. Das wird ihnen nicht gelingen. Mittwochabend haben in München eingekesselte Spaziergänger eine Polonaise getanzt und über den grotesken Polizeieinsatz gelacht. Der Widerstand gegen die medizinisch nicht gerechtfertigte Impfpflicht ist der Anlass für die landesweiten Spaziergänge, aber die Ursache liegt tiefer. Es ist das Aufbegehren gegen unsere fortschreitende Bevormundung durch einen übergriffigen Staat, der keine roten Linien kennen will. Ein Aufbegehren, das von Australien über Deutschland und Österreich bis Kanada reicht. Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch, macht uns der Dichter Friedrich Hölderlin Mut. Spaziergänge sind Ausdruck eines Freiheitswillens, der mehr denn je gebraucht wird. Gehen wir spazieren. Spazierengehen ist gut für die Verfassung.
Dr. Christoph Berndt, Chef der Brandenburger AfD-Fraktion, kommentierte. Alle Deutschen haben das Recht, sich jederzeit friedlich zu versammeln. Hoffen wir, dass das jetzt auch Brandenburgs Innenminister Stübgen von der CDU verstanden hat. Und vor allem dürfen wir jederzeit mit jedem spazieren gehen. Friedlich versammeln werden wir uns auch am 5. März. Ich weise sehr gerne noch einmal auf den bundesweiten Aktionstag der AfD hin. Jetzt steht fest, wo wir für die Freiheit und gegen eine Impfpflicht auf die Straße gehen werden. Schließen Sie sich uns bitte an in München, Düsseldorf, Dresden, Hannover, Wiesbaden, Magdeburg, Reutlingen, Schwerin, Neumünster und Pirmasens. 10 Städte und tausende Menschen auf der Straße mit unserer Forderung gesund ohne Zwang. Schicken wir ein deutliches Zeichen durch das ganze Land. Zeigen wir Altparteien und eingebetteten Medien, was die Menschen in Deutschland wollen. Ihr altes Leben zurück. Ohne Gängelung und ohne sinnlose Verbote, aber mit jeder Freiheit. Ich wünsche Ihnen jetzt ein gutes Wochenende. Was gegen Corona übrigens wirklich gut hilft, ist Spazieren an der frischen Luft. In vielen Städten schon heute am Freitag, in fast allen spätestens dann wieder am Montag. Und bis dahin schauen Sie gern auf unserer Seite gesundohnezwang.de vorbei oder abonnieren Sie unseren Kanal bei Telegram. Keine Angst, Sie müssen sich das nicht alles merken. Ich stelle Ihnen zum Podcast immer eine ausführliche Beschreibung mit allen wichtigen Links ins Netz. Mit einem Klick geht's da für Sie zur richtigen Seite. Das war 7 Tage Deutschland mit mir, Detlef Rier. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.